Wollen wir Gottes Wort hören? Ich weiß nicht, was du dabei unter diesem Thema erwartest. Gott wiegt, er zählt nicht. Gott rechnet ganz anders. Gott ist ein ganz anderer Mathematiker. Er geht mit ganz anderen Zahlen, mit ganz anderen Maßstäben, mit ganz anderen Grundsätzen um. Gott ist ein großer Gott. Er zählt nicht in Milliarden und nicht in Billionen, Trillionen und was weiß ich was, mit wie viel Zahlen. Gott ist unendlich, unfassbar. Er wiegt. Gott will Gewicht haben. Eigentlich habe ich gedacht, ich bringe heute Morgen eine Waage mit und lasse euch mal auf die Waage stehen. Wie viel Pfund, wie viel Gramm, wie bringst du auf die Waage? Mit Kleider und ohne Kleider. Weißt du, man soll sich immer wiegen. Aber manche, es gibt Leute, die haben die Waage abgeschafft. Aus welchem Grund auch immer. Okay, ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten. Nächster Gottesdienst wird am Mittwoch sein. Gott gibt dir Hoffnung. Wir haben so schöne, herrliche Lieder von der Hoffnung gesungen. Wenn wir gehen in den Himmel voller Jubel und voller Freude, das wird ein herrlicher Tag sein. Und das ist unsere Hoffnung. Wir erwarten das. Also Gott gibt dir Hoffnung, das wird das Thema Mittwoch sein. Am Freitag wird das Thema sein, Gott erkennen ist unsere Aufgabe. Wenn du Gott nicht erkennst, da bist du selber schuld. Wenn es dir schlecht geht, bist du selber schuld. Wenn du keine Hilfe von Gott bekommst, bist du selber schuld. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn. Und wenn wir den Namen Gottes erkennen, was alles da drin steckt in diesem Pott, dann wirst du merken, wie stark doch unser Gott ist. Aus Mangel an Erkenntnis geht mein Volk zugrunde, heißt es mal in der Bibel. So über die Erkenntnis des Namens des Herrn. Am Samstag wird das Thema sein, die Berührung Gottes. Und da werden wir auch miteinander beten und uns vom Herrn berühren lassen. Es ist nicht ausreichend, wenn Menschen uns berühren, Gott muss uns berühren. Die Berührung Gottes, die trägt uns bis über alle Ewigkeit hinaus. Und nächsten Sonntag, so Gott will und wir leben, du darfst dein Gefängnis verlassen. Ich weiß nicht, wo du eingesperrt bist, aber es gibt so viele Leute, die sind im Gefängnis und die sind freier als manche, die draußen sind. In KZ oder sonst auch wo. Manche Leute, die sind beengt, aber ihr Geist ist frei und Gott will dein Gefängnis wenden. Und du warst lang genug im Gefängnis, komm raus, lass dich befreien. Mein Thema, ich lade dich ein, schlag mit mir zusammen Samuel Kapitel 2, Vers 3. Ich werde ein paar heilige Kühe heute schlachten. Bin Metzger. Werde radikal sein. Niemand schonen. Ich schone mich selbst nicht. Warum soll ich andere schonen? So, ich erwarte, dass Gott zu uns persönlich redet. Gewogen, gewogen und so leicht davon. Diese Flammenschrift, die werde ich versuchen auszulegen. Aber hier geht es mir um ganz paar andere Dinge. Was will Gott wirklich? Was sucht er wirklich? Gott hat uns als Originale geschaffen und er möchte, dass wir auch das bleiben und uns als Originale immer betrachten, von morgens früh bis abends spät. Wenn du im Spiegel guckst und sagst, das ist das, was Gott wollte. Du musst dich nicht anderen Leuten anpassen, du musst dich nicht nach irgendwelchen anderen Schablonen leben. Leb nach der Schablone Gottes für dein persönliches Leben. Und diese Schablone für dein Leben gibt es nur ein einziges Mal, das bist du. So, Gott wiegt. Und die Frage ist, was kommt dabei raus? Untergewicht oder Übergewicht? Was kommt dabei raus, wenn Gott dich wiegt? Beides ist ungesund. Zu viel ist nicht gut und zu wenig ist nicht gut. Verstehst du, das ist Normalgewicht. Gott möchte das Normalgewicht. Aber was ist geistlich gesehen für mich das Normalgewicht? Was ist das? In 1. Samuel Kapitel 2, Vers 3. Lasst euer großes Rühmen und Trotzen, freches Reden, gehe nicht aus eurem Munde, denn der Herr ist ein Gott. Er merkt nach euren Taten, der wiegt eure Taten. Weißt du, wir können so viel Sprüche machen, so viel Halleluja und Lob und Dank und Preis dem Herrn und was weiß ich. Wir können jubeln und jauchzen und doch das Herz ist traurig. Wir sind niedergeschlagen, mutlos. Wir sind manchmal so richtige Schauspieler. Wir sollen aufhören, Theater zu spielen. Werde echt. Gott wiegt das Echte. Weißt du, was bleibt übrig, wenn du deine alten Klamotten ablegst, den alten Menschen? Dieses ganze Gefasele. Lasst euer großes Rühmen. Also Glanzpapier, großen Schildern aufgeschrieben. Nein, Gott schaut hinter der Fassade. Was ist hinter der Fassade? Lasst euer Trotzen, freches Reden, ich bin besser wie die anderen und was weiß ich. Lasst es alles. Gott weiß, was du bist. Wir können den Menschen viel erzählen, wir tragen alle Masken. Und Gott sieht hinter der Maske. So, wir werden gewogen nach unseren Taten, nicht nach unseren Worten. Nicht nach unserer Meinung, nicht nach unseren Motiven. Selbst die Motive sind wichtig. Alles ist wichtig im Leben, aber was letztendlich zählt, was unterm Strich ist, das bist du, deine Taten. Bei Gott zählt nicht die Religion, nicht deine Erkenntnis, nicht die Wahrheit, Bei Gott zählt nicht, wie viele Kontakte du da hier und da hast, mit wie vielen Leuten du verwandt bist. Weißt du, es gibt ganze Gemeinden, die betreiben Inzucht. Die ganze Gemeinde ist miteinander verwandt. Ich kenne solche Gemeinden. Und da kommst du gar nicht rein, wenn du reinkommen möchtest. So, Gott wiegt nach den Taten. Und weißt du, er wiegt nach der Liebe. Ist Liebe da? In deinem persönlichen Leben. Und die Frage ist natürlich, welche Liebe? Wie ist die Beziehung zu Jesus? Gott wiegt mit und guckt, wie ist die Beziehung zu deinem Herrn und Heiland, zu deinem Erlöser? Du musst vorstellen, was für ein Schock das war damals dort in Mesopotamien, als plötzlich eine Schrift an der Wand beginnt zu schreiben. Die haben keinen Overhead-Projektor gehabt. Das war der Finger Gottes, hat geschrieben an der Wand. Daniel Kapitel 5, gewogen und so leicht erfunden. Weißt du, die dachten, wir sind prima Kerle, wir sind geil. Und plötzlich sagt der Herr, gewogen und so leicht erfunden. Da ist plötzlich die ganze Partystimmung vorbei. Der König ist bleich. Ein Wunder, dass er nicht in die Hosen sich gemacht hat. Verstehst du? Stell mal vor, plötzlich schreibt dir Finger Gottes an der Wand, bei dir zu Hause, im Schlafzimmer. Ja, da liegst du und plötzlich schreibt gewogen und so leicht erfunden. Was zählt bei Gott wirklich? Das muss schrecklich gewesen sein. Plötzlich sind alle stumm und die haben alle noch die heiligen Gefäße, Geräte in der Hand, Abendmahlskelch oder was weiß ich, was für Geräte, den Leuchter. Und plötzlich schreibt die Hand Gottes gewogen und so leicht erfunden. Interessanterweise ist, wenn Gott zweimal sagt, gewogen, das geht das Innere und das Äußere. Gott wiegt das Innere und das Äußere, mit Kleider und ohne Kleider. Das, was du wirklich bist. Gewogen. Was zählt bei Gott wirklich und was nicht? Lass uns darüber nachdenken, mit Gottes Hilfe. Weißt du, wir müssen alle, früher oder später, alle auf die Waage. Bevor wir in den Himmel reinkommen, wir werden gewogen. Der eine kriegt mehr Gewicht, der wird besser angeschrieben und der andere weniger. Wir werden alle gewogen. Was sind wir? Was haben wir an Frucht, an Reife, an Gnade, an göttlichen Segen in unserem Leben? Wir müssen alle auf die Waage. Und da kannst du nichts vormachen. Weißt du, viele mogeln und schummeln, wie viel wiegst du? Dann geben sie meistens, gehen sie nach unten und runden ab. Niemand kann sich was einreden. Ich bin nicht so schwer. Du kannst den lieben Gott und seine Waage nicht manipulieren. Und die Waage ist geeicht. Die Waage Gottes ist geeicht. Ihm kannst du nichts vortäuschen. Belsatzar hat die Gefäße aus dem Haus Gottes missbraucht, hat ein Geplärr gemacht, gejubelt, gejauchzt, getanzt. Und die haben damals Bauchtänze gemacht. Das war in dieser Kultur, in diesen Kreisen. Da ging eine Runde nach der anderen. Und plötzlich, mene, tekel, ufrasin, gewogen und so leicht erfunden. Gott lässt sich nicht spotten. Gott lässt manchmal die Leute ganze Weile laufen und wursteln und machen, was sie wollen, aber dann plötzlich kommen sie auf die geeichte Waage. Ob du überladen bist, ob du zu viel drauf hast, was du gar nicht drauf haben solltest. Im Heiligtum ist die geeichte Waage Gottes und jeder muss dorthin. Du und ich. Christen, Nicht-Christen, Gläubige, Ungläubige, alle müssen dorthin. Und dann wird die Frage sein, was bringst du mit? Es geht um die Ewigkeit. Und was nimmt Gott in der Ewigkeit an und was lehnt er ab? Was gefällt ihm? Was zählt bei Gott? Und ich sage dir eines, nicht das Wissen, das du hast über den lieben Gott. Und nicht die schönen poetischen Worte und Gesänge und all das Mögliche, was du so einstudiert hast, zählt bei Gott. Ich sage dir heute Morgen, was bei Gott wirklich zählt. Vielleicht wirst du geschockt dann. Aber Gott hat mir ein paar Sachen aufgeschlossen, um dir das zu sagen. Weißt du, was bei Gott zählt? Heiligung. Ein Fremdwort für uns Deutsche. Es sind nicht die christlichen Werke, die bei Gott zählen. Wie viele Seelen du bekehrt hast, wie viele Menschen du getauft hast, wie viele Menschen du getraut hast, wie viele Predigten du gehalten hast. Das zählt bei Gott gar nicht. Wie viel Teufel du ausgetrieben hast, wie viel Wunder du gewirkt hast, wie viele Berge du versetzt hast, das zählt bei Gott gar nicht. Bei Gott zählt gar nicht, wie viele Schlangen und Skorpione du zertreten hast. Das zählt gar nicht bei Gott. Bei Gott zählt nicht all diese Dinge, was wir geleistet haben, wie lange ich in Zungen gebetet habe, welche Weissagung ich gebracht habe. Das zählt bei Gott nicht. In meiner Bibel, 1. Korinther 13, alles hört auf. Alles ist Stückwerk. Bei Gott zählt nicht, ob du die Gebote erfüllt hast oder nicht erfüllt hast. Das zählt bei Gott gar nicht. Obwohl die Gebote gut sind. Zungensprache gut ist, Weissagen gut ist, Glauben gut ist, Teufel austreiben gut ist, Schlangen und Skorpionen zu zertreten gut ist. Aber das zählt gar nicht. Bei Gott zählt nur Liebe. Die Liebe. Doch was ist die Liebe? Was ist die Liebe? Ein Fremdwort. Der Herr Jesus fragt den Petrus dreimal. Petrus, hast du schon kräftig gepredigt, gebetet? Hast schon eine Offenbarung gehabt? Und bei Gott zählen nicht die Offenbarungen, die wir gehabt haben. Du kannst schon im fünften Himmel gewesen sein, von mir aus. Weißt du, was bei Gott zählt? Hast du Liebe? Petrus, hast du mich lieb? Petrus, hast du mich lieb? Was Jesus will, was Gott sucht, ist die Liebe. Und zwar nicht irgendwelche Liebe, die Liebe zu Jesus. Nicht die Liebe zu einem Penner draußen auf der Straße. Du kannst die ganze Penner abfüttern und dick machen. Ja, das wird dich nicht in den Himmel bringen. Oder die ganzen Sozialarbeiten, die humanitäre Arbeiten, alles ist schön und gut, alles ist wunderbar. Aber das ist nicht, was bei Gott zählt. Bei Gott zählt, und wie steht's mit meinem Sohn Jesus Christus? Hast du ihn lieb? Ich habe ihn geliebt. Ich habe ihn für die Welt gegeben. Aber hast du ihn lieb? Hast du ihn lieb? Jesus wird nicht von der Welt geliebt. Der wird nicht einmal von allen Christen geliebt. Bei vielen Christen ist er draußen vor der Tür und klopft an. Jesus wird nur von Gott geliebt und von denen, die auf Gott eingestellt sind. An Jesus scheiden sich die Geister. Er ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Und das betrifft auch Liebe. Auch in der Gemeinde, auch in christlichen Kreisen. Und das sind Gottes Maßstäbe. Wie viel wiegt die Jesusliebe bei dir? Was für ein Gewicht hat es? Ja, denn die Bauleute verworfen haben. Ihn interessieren nicht deine Meinung über Jesus oder Ansicht oder was für Gefühle du hast. Liebst du Jesus? Ihn persönlich. Ihn interessiert nur eines, den Vater im Himmel. Wie stehst du zu Jesus? Und das kommt auf die Waage. Und das kann dann wieder rauf und runter. Wie stehst du zu Jesus? Nicht, wie stehst du zur Gemeinde? Wie stehst du zum Pastor? Wie stehst du zum Bruder? Wie stehst du zu Jesus? Wie ist dein Verhältnis zu ihm? Hast du überhaupt ein Verhältnis zu Jesus? Ein persönliches, intimes Verhältnis, eine Beziehung mit Jesus? Bist du mit ihm wirklich verbunden und vereint? Ist er dein erster und dein letzter Gedanke vom Tag? Bist du wieder wie die Rebe am Weinstock verwachsen, schon angewachsen? Du hast dich bekehrt. Ich habe ja gestern gesagt, Bekehrung ist nicht alles. Bekehrung ist der Anfang. Du bist erst eingepfropft in dem Wurzelwerk. Und jetzt musst du anwachsen. Er ist es. An ihm scheinen sich die Geister. Für Gott würden viele vieles tun. Auch für den Heiligen Geist. Die würden auch in den Brunnen springen von mir aus. Aber würdest du für Jesus was tun? Und was ihr, ja, ich diene, ich gebe mein Bestes, ich opfere, ich gebe meinen Zehnten. Aber Jesus sagt, was hast du für mich getan? Wie viel hast du für mich getan? Gottes Kriterium ist Jesus. Seine Bedingung in allen Dingen ist Jesus. Wie stehst du zu Jesus? Nicht, wie stehst du zum Heiligen Geist? Nicht, wie stehst du zur Gemeinde, zur Bibel? Wie stehst du zu Jesus? Gewogen und so leicht erfunden. Wer Jesus meidet, den meidet auch Gott. Wie heißt es in Johannes 1, Vers 12? Wie viele ihn aufnahmen, Jesus, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, also der Vater im Himmel, die an den Namen Jesus glauben. Wie viele ihn aufnahmen? Du hast dich bekehrt, aber hast du Jesus aufgenommen? Ist er bei dir zu Hause eingekehrt? Hat er schon ein Bett bei dir irgendwo, wo er bei dir schlafen kann, bei dir wohnen kann, bei dir unterkommt? Wie viele ihn aufnahmen? Weißt du, viele nehmen Jesus nur im Kopf auf, aber nicht im Herzen. Viele nehmen ihn nur am Sonntag auf, aber nicht am Werktag. Wie viele ihn aufnahmen? Nur die sind Gottes Kinder, die sind aus Gott geboren. Heute gehen wir ein paar wichtigen Fragen nach. Was brauche ich noch, dass meine Liebe zu Jesus vollkommen wird? Was brauche ich noch? Was zählt bei Gott? Wie heilig bin ich? In meiner Bibel heißt es, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Also das meint Gott. Dein Name werde geheiligt. Also wie heilig bist du heute Morgen? Oder wie weit bist du schon in der Heiligung fortgeschritten? Irgendwo fängt das an, wo du eine Entscheidung für Jesus triffst. Und dann beginnt die Heiligung in deinem Leben zu greifen. Und das wird gewogen, die Heiligkeit. Gott braucht keine Engel. Gott verzichtet auf die Engel. Da hat sogar ein Drittel der Engel aus dem Himmel geworfen, als sie damals rebellierten mit Luzifer. Er braucht keine Engel. Was Gott sucht, sind Heilige. Und bist du ein Heiliger? Bist du auf dem Weg dorthin, ein Heiliger zu werden? Ein Heiliger wird man nicht von heute auf morgen. Ein Heiliger wächst und wird erwachsen. In meiner Bibel heißt es einmal beim Propheten Daniel, und die Heiligen haben abgenommen. Wenn ich heute die Welt angucke, es gibt so viele Pastoren, so viele Bischöfe, so viele Päpste, so viele Missionare, so viele Evangelisten. Aber wie viele Heilige gibt es? Es gibt so viele Christen. Aber wie viele Heilige gibt es heute? Und in meiner Bibel heißt es, ohne Heiligung wird niemand Gott sehen. Stell mal sowas vor. Gewogen und so leicht erfunden. Heiligung, was ist das? Heiligung ist für mich nach dem Neuen Testament, nach dem Verständnis des Neuen Testamentes, nichts anderes, dass ich mehr und mehr im Bild Jesu verwandelt werde. Das ist für mich Heiligung. Dass ich immer Jesus ähnlicher werde. Und jetzt kannst du die Leute angucken, sind sie schon Jesus ähnlich geworden? Jesus ähnlicher, das ist Heiligung. Jesus ähnlicher. Stell mal vor, dir tritt jemand auf dein Hühnerauge, dann springst du gleich hoch wie eine Rakete, bist gleich beleidigt. Jesus ähnlich werden. Konnte der Geist Gottes, der Heilige Geist, dich heiligen, dich vergöttlichen, dich Jesus ähnlicher zu machen? Und wir werden alle verwandelt in sein Bild. Das ist Gottes Plan und Gottes Absicht. Schlag 1. Petrus Kapitel 1 auf, Vers 13 bis 16. Ich streife das jetzt nur. Ich lese nicht. Ich streife das nur. 1. Petrus 1, Vers 13 bis 16. Wir sind berufen, heilig zu leben. Das ist deine Berufung. Manche Leute sagen, ich möchte eine Berufung haben. Ich brauche einen Beruf. Pastor, Evangelist, Missionar, Anbetungsleiter. Nein, deine Berufung ist, heilig zu werden, Bruder, Schwester. Das ist deine Berufung. Und sonst gar nichts. Heilig zu werden. Wir müssen Heilige werden und nur Heilige sind es, was Gott repräsentieren. Heilige sind es, die dann auf die Waage kommen. Die anderen kommen zum Ramsch und zum Abfall, auf dem Komposthaufen, aber nicht auf die Waage Gottes. Gott wiegt nicht die Schale, sondern Gott wiegt den Kern, den Inhalt eines Menschen. Was ist der Mensch? Nur die Heiligen gehören zu der Elite Gottes, nicht zu den Engeln. Wir werden über die Engel herrschen eines Tages. Also die Heiligen sind ganz was anderes als die Engel. Die Engel sind nur Diener. Aber die Heiligen sind die Berufenen Gottes. Nur Gott selbst macht uns zu Heiligen. Du kannst dich heiligen, so viel du willst. Kannst da ein Talar anziehen, verstehst du? Und kannst fromm erscheinen, kannst dich pudern ganz in Weiß oder mit Penatencreme dich eincremen, dass du blass aussiehst. Du kannst dich nicht heiligen, nur der liebe Gott kann dich heiligen. Durch Zerbruch, wir haben ja diese Tage darüber gesprochen, durch Wirken des Heiligen Geistes. Heilige sind eine ganz besondere Art von Menschen. Sie sind veredelt. Veredelt. Christen sollen veredelt werden. Weißt du, wir wachsen alle wie Wildlinge auf. Jeder Einzelne. Wir kommen aus dem Urwald, aus dem Dschungel. Und Gott hat dieses Wurzelwerk, diese Pflanze aus dem Dschungel genommen und jetzt in seinen Garten gepflanzt. Und jetzt hat er oben den Kopf abgeschnitten und hat jetzt einen Edelspross eingepfropft. Und jetzt muss dieser Edelbaum anwachsen. Und jetzt muss das werden, was in diesem Reis ist, was Jesus ist, das muss jetzt werden. Gott selbst ist es, der uns veredelt. Du kannst nicht sagen, jetzt schneid mir den Kopf ab. Und die Krone. Gott macht es schon. Und er setzt dir was anderes drauf. Sein Bild. Als dieses Veredeln. Unser Gemüt, unser Naturell, unsere Natur muss veredelt werden. Unsere Empfindungen. Wir sind so empfindlich, liebe Leute. Da muss sich nur jemand schief angucken. Du da! Verstehst? Und schon bist du beleidigt. Und wir werden sind so schnell beleidigt, Leute. Erkennt das, wie schnell wir beleidigt sind. Unsere Persönlichkeit muss verändert werden. Unsere Gefühle, die sind versaut. Wir kommen alle aus dem Stall dieser Welt. Und jetzt müssen wir veredelt werden. Weißt du, wir sind durch die Sünde und vom Teufel so verdorben. Wir sind Egoisten und was sonst noch. Wir sind vergiftet und diese ganzen Altlasten müssen raus aus unserem Leben. Das ist, was bei Gott wiegt. Wie viel ist schon von dem neuen Geist, vom neuen Leben, von der Herrlichkeit Gottes aus deinem Leben rausgekommen? Wenn wir nicht die Heiligung erleben, betreiben wir nur Gefühlsduselei. Sind seelisch, schwärmerisch, fantastisch, aber nicht echt. Heiligung ist Nüchternheit. Oh, lieber Gott, hier feilst du, da sägst du, da schneidest du. Und das ist die Beschneidung am Herzen. Nicht irgendwo am Zipfel, am Herzen. Und bist du schon beschnitten von Gott, vom Heiligen Geist an deinem Herzen? Nüchtern bleiben, sachlich bleiben, beim Thema bleiben, sich auf das Ziel konzentrieren, das ist Heiligung. Wir laufen in Schranken, wir beschränken uns, wir machen nicht mehr alles mit. Petrus sagt weiter, 1. Petrus Kapitel 1, Vers 13 und so weiter, setzt eure Hoffnung ganz auf Gnade. Hörst du? Auf nichts anderes als nur auf Gnade. Setzt eure ganze Hoffnung allein auf Gnade, auf der Gnade Gottes, die euch angeboten ist durch die Offenbarung Jesu Christi. Und die Gnade durch die Offenbarung, die klar geworden ist, durch die Erkenntnis Gottes. Auf eine andere Gnade kannst du verzichten. Eine Gnade, die nicht von Jesus kommt, durch den Heiligen Geist gewirkt ist. Auf die Gnade kannst du pfeifen, die bringt dich nicht in den Himmel. Ich will dir die Wahrheit sagen. Allein die Gnade, die uns Jesus anbietet. Er bietet uns die Gnade an. Gott muss uns diese Gnade offenbaren. Du, ich bin gnädig. Guck mal, Jesus hat sich um Petrus erbarmt, um Thomas erbarmt und Johannes steht nicht in der Bibel, aber trotzdem sich um so viele erbarmt. Und warum soll er sich nicht um dich auch erbarmen und gnädig sein zu dir? Die wahren Heiligen lebten aus Gott, für Gott, in Gott. Das ist so eine Formel, aus Gott, in Gott, für Gott. Und zur Ehre Gottes, das sind Heilige, die dann nur noch zur Ehre Gottes, wir wollen nur ein Abglanz seiner Herrlichkeit sein. Du bist wie ein Mond, du hast kein Licht, aber der Mond nimmt das Licht von der Sonne und strahlt auf diese Erde. Und manchmal ist es manchmal an manchen Tagen ganz hell. Durch die wahren Heiligen scheint Gott. Ich bin in Frankreich, in Reims, in der Kirche mit meine Familie, da gucken wir die Kirche so an und bewundern die Kirche. Und da steht eine Mutter und hat einen Jungen an der Hand und sagt, Mutti, was sind das, die Bilder in den Fenstern? Und die Mutter sagt, das sind Heilige. Eine Weile Ruhe. Ich wollte mal wissen, was sagt die Mutter über die Heilige? Was sind das, Heilige, sagt die Mutter. Dann sagt das Kind nach einer Weile, aha, jetzt weiß ich, Heilige sind Menschen, durch die das Licht durchscheint. Das Licht Gottes. Das gab mir eine Predigt. Heilige sind die Menschen, durch die Gott durchscheint. Ob's rot oder blau oder grün oder lila, spielt keine Rolle. Durch die Gott durchscheint. Kann Gott durch dich und mich durchscheinen? Eine große Frage. Und das ist, was wiegt. Was aus der Offenbarung Gottes kommt. Aus der Firma des Herrn. Aus dem Werk Gottes. Das ist, was zählt. Was wir durch die Offenbarung empfangen, das ist echt und alles andere ist Quatsch. Weißt du, du musst die Offenbarung empfangen für dein Leben, was Gott will. Vielleicht sagt er nur, trag den Müll weg. Und der Weg von Mülleimer zum Müllkasten, das ist der Weg, den Gott will, dass du gehst. Und sonst alles andere ist umsonst. Der Weg zum Mülleimer. Vielleicht sagt er dir ein paar Kleinigkeiten. Er sagt dir gar nichts Großes, aber du würdest gerne was Großes tun. Der Herr sagt dem einen, bring das Wasser und lass den Speisemeister kosten. Und von dem Kübel bis zum Speisemeister, das ist der Weg Gottes, wo die Zeichen und Wunder passieren. Alle anderen Wege führen in die Irre. Man kann laufen und man kann sich zerarbeiten, der Menge seine Arbeiten und Aktivitäten und das ist alles Quatsch. Und ich komme auf diesen Punkt. Vieles, was wir tun, was wir denken, das ist Gottesdienst. Das ist Götzendienst, aber kein Gottesdienst. Du wirst vielleicht geschockt sein. Aber ich werde hier ein paar Bilder von der Bibel, von der Heiligen Schrift anschneiden. Gott achtet sehr genau Ich denke nur an die beiden Söhne von dem Aaron. Die bringen fremdes Feuer. Die denken, warum muss ich so alles kompliziert machen? Dann nehmen wir Streichholz oder zwei Feuersteine und man macht Feuer. Aber Gott wollte ganz anders Feuer. Von ihm entzündet. Und die haben beide mit dem Leben bezahlt. Und wir bezahlen mit unserem geistlichen Leben, wenn wir versuchen, etwas von uns auszutun, was Gott uns nicht geboten hat. Was Gott uns nicht beauftragt hat. Fremdes Feuer. Leben wir aus der Offenbarung des Herrn, was er uns gezeigt hat? Tun wir das konsequent? Gott erwartet von uns, dass wir das tun, was er uns offenbart hat. Und alles andere ist vom Teufel, in aller Liebe. Alles andere, was Gott uns nicht offenbart hat, es wird dich schockieren, aber es ist sinnlos. Zeitverschwendung. Verplemperst deine Zeit, deine Kraft. Dein ganzer Einsatz ist so vergeblich, weil es nicht zu Gott wieder zurückkommt. Nur das, was von Gott kommt, geht auch zu Gott wieder zurück. Auch Kleinigkeiten. Und Gott will manchmal nur Kleinigkeiten. Bring das Wasser zum Speisemeister. Bring den Müll in den Mülleimer. Und nur der Weg. Oder bring den Brief zum Briefkasten. Das ist dein Weg, dein Lebensweg. Mehr nicht. Tu das, was er dir offenbart hat, was er dir befohlen hat. Und das kommt auf die Waagschale. Da kommt wieder was auf die Waagschale. Er hat getan, was er konnte, nicht was er nicht konnte. Er hat das getan, wozu ich ihm befohlen habe. Haben wir seine offenbarten Befehle ausgeführt, was er uns gezeigt hat? Und er zeigt jedem was anderes. Er zeigt mir was anderes als dir. Hast du schon vergeben? Hast du deinen Zehnten schon in sein Kornhaus gebracht? Ja, ich gebe den Zehnten, aber ich verteile es auf alle möglichen Missionswerke. Gott hat ganz klipp und klar gesagt, wo dein Zehnter hingehört. Bist du dort, wo Gott dich haben wollte, in deine Familie, im Haus Gottes? Wir sind in deine Familie alle hineingeboren und die meisten flirten nur rum, die ganz religiösen Menschen. Haben wir schon Jesus so angenommen, wie Gott es wolle, dass wir ihn annehmen? Wahre Heilige. Und jetzt kommt es, was Gott mir gezeigt hat. Die sind keine Privatpersonen mehr. Wahre Heilige sind Gottes Eigentum. Wahre Heilige über uns, der Heilige verfügt nicht mehr über sich selbst, der wird von Gott verwaltet. Der muss immer wieder fragen, Herr, ich möchte gerne Eis essen, darf ich das? Kann ich das? Du musst jede Kleinigkeit an den Herrn um Genehmigung bitten, weil du verfügst dich. Selbst nicht. Du hast auch gar kein Geld mehr und dein Leben ist ganz anders ausgerichtet. Heilige sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Sie leben ausschließlich für Gott. Und wenn sie für sich was haben wollen, dann müssen sie sagen, Herr, ich möchte das und das noch. Kannst du mir das erlauben? Ich möchte meinen Vater beerdigen. Ich möchte meine Ochsen noch angucken. Ich möchte das Land vermessen. Und was sagt denn der Herr Jesus? Kannst du ganz genau nachlesen in der Bibel. Gott wiegt. Ihn interessiert unser Gehorsam. Er wiegt. Und jetzt kommt Gehorsam in die Waagschale. Wie warst du gehorsam? In Kleinigkeiten, Bagatellsachen? Haben wir das getan, was er uns aufgetragen hat, ohne Widerspruch, ohne Murren, ohne das Gesicht zu verziehen? Will ich nicht. Ohne Auflehnung, ohne Widerstreben. Ich mache das, das ist meine Pflicht, ich muss das machen. Aus Liebe. Und das ist, was Gott zählt. Gehorchen wir dem Herrn aus Liebe oder nur aus Pflichtbewusstsein? Und warum sind wir bei Jesus geblieben? Ja, Jesus sagt, ihr könnt auch weggehen, wenn ihr wollt. Bitte, haut ab. Ich werde andere finden. Da werden noch die Römer kommen, die Germanen kommen, die Chinesen werden noch kommen. Wenn ihr gehen wollt, bitte, bitte, bitte. Er ist nicht so verpicht, jemanden zu halten. Jesus hat noch niemand gehalten. Hat sie alle laufen lassen, wenn sie laufen wollten. Gott wiegt, er testet uns. Gehen wir seine Wege, egal wo, oder leben wir unsere Lust und Laune aus und setzen wir nur unseren Kopf durch? Was machen wir? Wie sind wir? Gott wiegt. Er kennt unsere Motive schon von Ferne, unsere Beweggründe, unsere verborgenen Gedanken, was wir so hinterm Kopf denken. Da kann mir Puckel runterrutschen. Ich mache es trotzdem, aber ich tue so, als ob wie die Beamten, Dienst nach Vorschrift. Verstehst? Ja, ich mache das so. Nein, Gott sieht es ganz genau, wie wir das machen. Mit dem Herzen oder ohne Herzen. Der sieht es ganz genau. Ohne Heiligung ist unser Leben Quatsch. Ich habe diese Tage ein schönes Bild bekommen bei der Vorbereitung. Wir Christen müssen alle in die Zentrifuge Gottes. Wir werden da durchgedreht und geschleudert, bis das, ja, das Rohöl raffiniert wird. Wir kommen in diesen Zentrifug raus und dann kommt nur das, was echt ist, was nützlich ist, was brauchbar ist, das wird gebraucht. Weißt du, wir brauchen uns gar nicht so groß einbilden. Ich, Gott arbeitet an uns. Hebräer 12, Vers 14. Jaget dem Frieden nach gegen jedermann und der Heiligung, ohne niemand den Herrn sehen wird. Das muss uns klar sein. Ein so deutlicher geht es nicht. Ohne die niemand den Herrn sehen wird. Sein Wort ist klar. Da brauchst du keine Auslegung und Erklärung und einen Kommentar oder eine Verdeutschung. Da kannst du beten, so viel du willst und fromm tun, so viel du willst. Er steht, ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Und das Interessante dabei ist, gleich im gleichen Abschnitt, die nächsten Verse, ist Esau, wird angeführt. Esau, und seht drauf, heißt es dann weiter, und seht darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäume, dass nicht eine bittere Wurzel in ihm aufwachse und er Unfrieden anrichte und viele dadurch unrein werden, dass nicht jemand ein Abtrümmiger und Gottloser werde wie Esau. Das hat mit Heiligung was zu tun. So, Esau war so Larifari-Kerl. Ja, was soll ich? Ich muss sowieso sterben, was habe ich dann von der Erstgeburt? Komm, gib mir meine Linsensuppe. Der um als einen Speisewillen seine Erstgeburtsrecht verkaufte. Und achte darauf, ich muss achten darauf, dass ich nicht so einer werde wie der Esau. In uns allen steckt ein Esau. Gewogen, gewogen und so leicht erfunden. Der hatte eine bittere Wurzel. Dem zeige ich's. Dem ziehe ich das Fell runter. Dem drehe ich die Gurgel durch und so weiter. Weißt du? Und dann sich verunreinigt durch seine Gedanken. Der hat die ganze Zeit, 20 Jahre, nicht gedacht, wie kriege ich den Jakob? Diesen Schwindler da. Der mir das abgeluchst hat. Den ganzen Segen. Nur wegen einer Speise. Wegen einer Bagatelle. Hat er alles zerspielt und aufs Spiel gesetzt. Gott wiegt. Gott wiegt. Wie wir die Dinge nehmen, die göttlichen Dinge, die geistlichen Dinge. Meine Erstgeburt. Meinen Erstgeburtssegen. Oh, ich habe nichts davon, kann es haben. Für eine billige Linsensuppe, die kannst du für 99 Cent im Supermarkt kaufen. Und da sind noch Würstchen wenigstens noch drin. Verstehst? Für so eine Linsensuppe, für so einen Topf, verkauft er seine Seligkeit. Du siehst, wie leichtfertig dieser Esau war. Und jetzt komme ich noch zu einem Thema. Lukas Kapitel 10, Vers 40 ist Martha und Maria. Also ich will nichts gegen Martha jetzt sagen. Martha darf ruhig Martha heißen. Also unsere Marthas, die wir in der Gemeinde haben. So, aber ich will hier über Martha und Maria was sagen. Hör mal, manche kommen zu Jesus, um nur sich über die Schwester sich zu beschweren. Die Maria, siehst du die? Die hockt die ganze Zeit. Und ich muss schuften in der Küche. Viele kommen nur, um ihr Frust bei Jesus abzuladen. Nicht nur ihre Sünden, sondern auch ihren Frust. Und Martha beschwert sich, da heißt es hier, Lukas Kapitel 10, Vers 40, Maria setzte sich vor Jesu Füßen nieder und hörte ihm zu. Martha dagegen hatte beide Hände voll zu tun, um ihn zu bedienen. Sie bedient Jesus, das ist eine leichtere, gute Hoffnungsübersetzung. Sie hat beide Hände voll zu tun, um ihn zu bedienen. Ist doch fleißige Frau, wunderbar. Also solche Christen brauchen wir. Gott möge noch mehr solche Marthas geben, da wird keine Hungrigen mehr unter uns geben. Für Jesus. Du siehst also, gewogen, gewogen und so leicht erfunden. Die hat so viel für Jesus gemacht, aufgetischt. Du musst die Orientalen, wenn die so ein Mahl da machen, du, die tischen alles auf. Du musst mal gesehen haben. Gott wiegt und prüft. Und sie hatte beide Hände voll zu tun, um ihm zu dienen. Und sie trat zu Jesus und sagte, Herr, kümmert das doch nicht, was meine Schwester macht. Ich muss die ganze Arbeit hier machen. Und ich muss alles allein tun. Ich. Du siehst, kümmert es dich nichts, Herr Jesus. Sag doch mal was. Kümmert es dich nicht, interessiert es dich nicht, siehst du das nicht, merkst du das nicht, fällt es dir nicht auf, bist du so unaufmerksam, sagst du nichts dazu. Ich muss alles machen. Sag ihr doch. Lies ihr die Leviten vor. Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Und der Herr antwortete, komm runter, Schwester. Martha, Martha. Und das auch wieder, wenn Gott zweimal sagt etwas. Martha, Martha. Das heißt, der innere und der äußere Mensch. Beide sind da angesprochen. Der ganze Pärchen, innere und äußere Mensch. Martha, Martha. Du sorgst und mühst dich um so viele Dinge. Aber du hast noch eins notwendig. Dir fehlt etwas ganz Entscheidendes. Martha, Martha. Gewogen, gewogen. Maria hat das bessere Teil erwählt. Und das soll ihr nicht weggenommen werden. Das soll ihr nicht verboten werden. Martha, Martha. Das ist schon eine Botschaft für sich selbst. Brauchst gar nicht mehr weiterlesen. Schon schreckhaft genug. Martha, Martha. Gewogen, gewogen. Martha ist innerlich und äußerlich gestresst. Gestresst nur, was sie alles so machen muss. Was mir noch fehlt, verstehst du? Und was ich noch sollte. Gott wiegt, Gott zählt nicht. Diese Aktivitäten, was sie alles so macht, das ist für Gott gar nicht wichtig. Das Wichtigste ist, Martha, was machst du für mich wirklich? Wie ist dein Verhältnis zu mir? Nicht, wie oft du im Gottesdienst bist, nicht, wie oft du von Konferenz zu Konferenz springst, nicht, was du alles so an fromme Aktivität machst, wie viele Bücher du durchliest, wie viele Bücher du durcharbeitest und wie viele religiöse Aktivitäten du veranstaltest. Es zählt, was tust du für mich? Gott wiegt. Ihm ist es egal, wie viele Leute es sind. Er zählt nicht. Er wiegt. In Jesaja 43, Vers 3 und folgende Verse. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich habe dich für Ägypten als Lösegeld gegeben. Ägypten als Lösegeld gegeben. Kusch und Seba habe ich an deiner Stadt gegeben. Mich interessieren die Leute nicht. Ägypten, Kusch und Seba, all diese Völker. Weil du in meinen Augen so wertgeachtet bist. Gott hat schon so viel für dich geopfert. Glaub mir das. Was hat er alles in dich schon investiert? Was hat er für dich schon geopfert? Deshalb, du bist ihm so wertvoll. Und deshalb wiegt er dich. Und weil du so wertvoll bist, weil ich dich lieb habe, ich gebe an deiner Stadt Völker für dein Leben. Da, nimm sie. Die Ägypter, die Kuschiten und die Leute von Seba. Es ist egal, wie viel Geld vorhanden ist. Gott zählt nicht Geld. Du bist ihm wertvoll. Deine Seele ist ihm wertvoll. Ihm ist es egal, wer da ist und wer nicht da ist. Er sagt, wo 2 oder 3 sich versammeln in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Da braucht es nicht 300. Ihm ist egal, wer mitmacht und wer nicht mitmacht. Wer dafür ist und dagegen. Ihm ist egal, wie gut und wie perfekt einer ist. Ich denke nur an den reichen Jüngling. Die Apostel werden alle nachgelaufen. Bruder, bleib doch hier. Wir brauchen solche Menschen, Millionäre in der Gemeinde. Komm, bleib doch. Er hielt das ganze Gesetz. Aber sein Herz hing am Reichtum. Er sah das Herz. Und du siehst, und Jesus lässt ihn laufen. Er läuft ihm nicht nach. Kannst gehen. Verkaufe alles, was du hast, aber naja, bitte. Gott sieht immer das Herz und er wiegt. Ist das Herz an Geld gebunden, an Materialismus gebunden, an dem Sichtbaren gebunden, an den Äußerlichkeiten? Ich mache alles, Martha. Ich mache alles für dich, Herr Jesus. Alles für dich. Aber der Herr Jesus will nicht, dass du viel für ihn machst, sondern dass er viel durch dich wirken kann. Das ist, was der Herr Jesus will. Durch dich, nicht für ihn. Wie heißt es in Sacharja Kapitel 4, Vers 6? Es geschieht nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Wie viel Heiligen Geist kann durch dir durchfließen? Manche sind ganz dünne Schläuche nur. Da fließt nur ganz wenig durch. Aber manche sind so richtig Feuerwehrschläuche. Da haut es durch den ganzen Segen. Ja, es geschieht nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Und richtig sagt, heißt es zum Zerubabel, es wird nicht durch menschliche Macht oder Gewalt gelingen, sondern durch meinen Heiligen Geist. Deine ganze Heiligung geschieht nur durch den Heiligen Geist. Weil Gott zählt, wie viel Geist Gottes da ist. Nicht, wie viel ich in Zungen bete. Nicht, wie viel ich weissage. Nicht, was ich erkenne und wie viele Offenbarungen ich habe. Wie viel Geist Gottes kann in mir sein? Bin ich ein Tempel des Heiligen Geistes? Weiter in Sacharja Kapitel 4. Wie ein Berg türmen sich Widerstände auf vor dir, Zerubabel. Aber ich werde sie alle wegschaffen. Weißt du, wenn du mit Gott gehst, dann ist es egal, wie viele Dämonen, wie viele freche, böse Menschen da sind. Ich werde alles wegschaffen, diesen ganzen Trümmerberg, die ganzen Widerstände. Schau nicht auf den kümmerlichen Beginn. Gott wiegt. Schau nicht auf den kümmerlichen Beginn. Schau nicht, was gerade vor Augen ist, dass wir ganz klein anfangen. Und alles hat mal ganz klein angefangen. Weißt du, wie ich angefangen habe? Mit Einzelle. Ich habe angefangen mit einer Einzelle. Und die Einzelle hat sich gespalten und mehr und mehr. Und dann bin ich plötzlich das geworden, was ich bin. Schaut nicht auf den kümmerlichen Beginn. Brüder und Schwestern, wir müssen aufhören, auf den kümmerlichen Beginn anzuschauen. Ach ja, wir sind so wenig, so schwach, so elend, so klein. Wir schauen viel zu viel auf die Äußerlichkeiten. Martha, Martha. Weißt du, wir gehen immer nach Zahlen, Statistiken. Aber Statistik täuscht. Weißt du, ich könnte mit der Statistik alles Mögliche beweisen. Und alles Unmögliche. Weißt du, was kommt auf den Tisch? Und das zählt auch nicht einmal, was auf den Tisch kommt, sondern wir leben als Kinder Gottes, was unter dem Tisch ist. Verstehst du was? Von den Brosamen, die von des Herrn Tisch fallen. Nicht nur, was auf dem Tisch ist. Schau lieber, was unter dem Tisch ist, was unter dem Strich ist. Schau nicht auf das große Tablett, große Schnitzel oder was auch sei, sondern auf die Krümel. Auf die Krümel. Und Gott kann mit Krümel viel mehr anfangen, als mit großen Dingen. Gott arbeitet mit Reste manchmal. Gott wiegt mit Reste. Da bleiben zwei Leute übrig. Und damit fängt Gott an. Ich werde nie vergessen, ich habe mal eine Gruppe in Nürtingen, das ist bei Stuttgart, unterstützt und da bin eingeladen worden in einem Bibelkreis. Und das waren drei alte Omis. Und diese drei alte Omis, die haben gebetet, lieber Gott, schick Erweckung in unser Stadt. Schick Erweckung in unser Stadt. Wir brauchen junge Menschen und so weiter. Und während die so gebetet haben, hat Gott mir eine Botschaft gegeben, nimm die alten Kartoffeln und steck sie in die Erde. Und dann sage ich, Schwestern, Gott hat mir gezeigt, drei alte Kartoffeln, die steckt man in die Erde. Und jetzt habt Geduld und wartet, was dabei rauskommt. Halbes Jahr später bekehrt sich bei mir in Stuttgart ein Erzkommunist, ein Radikaler und weißt du, wo der herkommt? Aus Nürtingen. Und hab gesagt, du, da sind ein paar Schwestern, die beten schon für junge Leute und du bist noch jung. Schließ dich mit ihnen zusammen und weißt, was er dann gemacht hat? Die Stadthalle gemietet und Evangelisation gemacht und eine Arbeit, Jugendarbeit angefangen in dieser Stadt. Weißt du, paar alte Kartoffeln in die Erde stecken und du wirst sehen, was dabei rauskommt. Eine Rübe, eine Karotte. Pass auf, was dann dabei passiert. Gott arbeitet mit Resten. Er verarbeitet noch die Fehlbeträge, die Rückstände, Endstücke. In Sacharja Kapitel 4, Vers 10 heißt es, wer blickt hier verächtlich auf den kümmerlichen Beginn? Er wird sich noch mitfreuen, wenn dieses Endstück fertig ist. Er wird sich noch mitfreuen. Und du, die Schwestern haben gelobt und gepriesen. Und die haben gesagt, oh, der Herr hat Gnade geschenkt. Und zu dem einen sind noch ein paar andere gekommen, immer wieder. Wir sollten uns nicht aufgeben, nicht resignieren. Gott kann mit Resten noch unheimlich viel machen, auch mit den Resten deines Lebens. Auch wenn du ganz allein übrig bleibst, über die Krümel. Da werd nicht so enttäuscht und frustriert. Behalte das Endstück im Glauben, die Vollendung. Wenn Gott an einem arbeitet, schau lieber, was unter dem Tisch fällt. Weil Gottes lebt von der Bückware. Da bin ich doch drüben im Osten irgendwo, schön fließt. Und man muss noch damals umtauschen. Ich wollte Christstollen kaufen, Dresdner Christstollen. Und ich habe gesehen, das ist das Einzige, was du für die 25 Rubel da was rüberbringen kannst. Verstehst du? Und wollte, dann gehe ich in den Laden, dass ich wenigstens was gekauft habe, damit ich was nach Hause bringe. Und dann sagt die Verkäuferin, wissen Sie, Sie kommen ja aus dem Westen. Wir haben noch Bückware. Und dann geht sie runter und bückt und dann holt sie das Gute. Und die anderen können die DDR-Leute kaufen. Es gibt Bückware. Unter dem Tisch gibt es Bückware. Die unsere DDR-Geschwister wissen, was es ist. Ex-DDR-Geschwister. Bückware. Kinder Gottes leben von der Bückware. Halleluja. Was unter dem Tisch ist. Weißt du, die Martha, Maria hat das gute Teil erwählt. Sie hat die Bückware gekriegt. Sie sitzt da zu den Füßen Jesu. Tut nichts. Faulenzerin, würde man sagen heutzutage, als Schlampe, rennt nur dem Herrn Jesus danach. Verstehst? aber sie lebt von dem. Und der Herr Jesus sagt, das soll von ihr nicht genommen werden. Martha, du kannst sagen, was du willst, schwätz so viel du willst. Maria war keine gute Hausfrau, demnach also von der Beschreibung. Der Herr Jesus hat sie alle lieb gehabt. Er hat den Lazarus lieb gehabt, die Martha lieb gehabt und auch die Maria. Aber die Maria hat nicht viel getan. Und wir denken manchmal, Leute, die nichts tun, die sind Versager. Das ist nicht wahr. Manche Leute, die nichts tun, die sammeln sich, die konzentrieren sich, die haben vielleicht Schwierigkeiten woanders. Und die suchen die Antwort Gottes. In den Augen der Martha war sie eine Versagerin, aber nicht in den Augen Jesu. Nicht in den Augen Jesu. Martha hat sich viel Mühe und Arbeit gemacht. Und Martha ist besorgt, dass was auf den Tisch kommt. Und Maria lebt von dem, was unter dem Tisch fällt. Die interessiert sich gar nicht. Martha macht so viel Lärm um gar nichts, klappert in der Küche, rasselt, brutzelt, poltert um nichts. Und ich kann mir vorstellen, ach, Herr Jesus, wenn du nur ein bisschen aufmerksam wärst, könntest du die Maria mir rausschicken, um Geschirr abzuspülen. Das kann sie vielleicht noch. Wir brausen auf, heulen, wettern und so weiter und manchmal um gar nichts. Du musst es bedenken. Gott wiegt. Gott zählt nicht. Gott wiegt. Wir pochen, machen Radau, Spektakel, um gar nichts manchmal. Hast du nicht schon manchmal sowas erlebt? Da gehst du auf die Barrikaden und am Schluss alles Luftblase gewesen. Wir pochen nur manchmal um Nebensächlichkeiten, Bagatellen, Lappalien, Kleinigkeiten, Kleinkram, kickeles Zeug und denken, oh, und dann ist die ganze Zeit vergeudet und unsere wertvolle Zeit ist für nichts und gar nichts gewesen. Martha war sehr fleißig, stimmt, es war. Sie war sehr aktiv, sehr häuslich, sehr geradlinig. Aber sie war sehr kritisch ihrer Schwester gegenüber. Herr, sie ist es nicht, kümmert sich gar nicht, dass sie mir nicht hilft. Weißt du, sie kommt zu Jesus und jetzt erwartet sie, Jesus wird sie loben. Martha, oh, wenn es dich nicht gäbe, wäre ich schon verhungert. Aber der Herr Jesus wird nicht verhungern. Der kann aus 5 Brote Tausende speisen. Der verhungert nicht so schnell. Der hat eine andere Speise noch dazu. Und sie erwartet jetzt Lob von Jesus. Wenn du kritisch zu Jesus über eine Person gehst, ich sage dir die Wahrheit, dann wirst du kein Lob bekommen, sondern einen Tadel. So ist was mit Martha passiert. Der Schuss ging nach hinten los. Sie hatte beide Hände voll zu tun und vielleicht noch Waschlappen in der einen Hand und Rührlöffel in der anderen Hand. So kommt sie zu Jesus. Ihre Hände haben wahrscheinlich gar nicht ausgereicht. Ich muss so viel tun. Herr, ich brauche nochmals 2 Paar Hände, um die Aufgaben zu erfüllen. Sie stieß an den Grenzen und erwartet, dass der Herr Jesus sagt, Martha, ach, du bist eine Süße. Martha. Sie fühlte sich alleingelassen. Sie fühlte sich verlassen, vergessen, sogar vom lieben Gott, von dem Herrn Jesus da. Du musst sehen, Jesus war sehr menschlich, sehr sachlich, sehr persönlich, sehr irdisch, sehr natürlich. Das war Jesus. Sie fühlte sich sogar von ihrer Schwester alleingelassen und sie war neidisch. Guck mal, die erholt sich die ganze Zeit, die entspannt sich die ganze Zeit, die erfreut sich und sagt, Halleluja, Amen, preis dem Herrn. Sie hat ihre Schwester genau beobachtet, die da unten unter dem Tisch gesessen ist, genau beobachtet. Aber sie hat sich selbst nicht gesehen, was ihr fehlt. Das hatte Martha gefehlt, was die Maria hatte. Marthas Problem war, dass sie nur für andere da war und nicht für sich selbst. Und das ist das große Problem von vielen, vielen, vielen Christen in unseren Tagen. Wir sind für andere da, aber nicht für uns selbst. Wir sehen andere, aber nicht uns selbst. Martha ließ sich betrüben durch ihre Wahrnehmung. Sie hat immer auf die Maria geschaut und nicht auf Jesus. Und ich sag dir, wenn du nur auf andere Menschen schaust, kriegst du Depressionen und Dämonen. Und was sonst noch? Jedes Mal, wenn du auf Menschen schaust, kommst du in Panik, bekommst Druck, fühlst dich verletzt, fühlst dich benachteiligt, kümmert sich nicht um mich. Martha geriet in Bitterkeit. Weißt du, die Maria heißt ja die Bittere. Das heißt Maria übersetzt. Die Maria hat ihre Bitterkeit verloren und bei der ist die Bitterkeit ausgewandert und bei der Martha ist sie eingezogen in ihrem Leben. Weißt du, plötzlich gibt die Maria ist so glücklich, diese Bittere ist süß geworden und jetzt die vorher so fleißige, die ist bitter geworden. Maria wurde frei. und Martha diesen Dämon bekommen. Bitte, sie ist es nicht, Herr Jesus. Sie bekam negative Gedanken. Das hat sie fertig gemacht. Ich kann mir jetzt vorstellen, die erste halbe Stunde, bis der Braten angebraten war. Aber dann kam es wieder alles so hoch. Die lässt mich alles allein machen. Wir sind immer auf andere allergisch. Und vor allem unser Bewusstsein plötzlich, Mensch, es gibt die Maria da. Und dann reagieren wir. Wisst ihr, das Große dabei ist die Reaktion. Wie reagiere ich da drauf? Ja, lass doch die sitzen, die Faulpelz, den Faulpelz da. Lass sie sitzen, lass sie zuhören. Andermal werde ich mich hinsetzen und das werde ich den Platz einnehmen. Aber nein, sie hadert, sie kämpft in sich selbst. Deine Reaktion ist wichtiger und schlimmer als das, was passiert und da ist. Weißt du, der eine wird frei und der andere kriegt den Teufel. Ich denke nur an Gehasi. Der Naaman wird geheilt von seinem Aussatz und der Gehasi, der kriegt den Aussatz für den Rest seines Lebens. Der Aussatz wird in seinem Hause ewiglich bleiben. Seine Söhne werden auch aussätzig werden. Also bei dem einen fährt der Aussatz weg und bei dem anderen kommt es. Aus welchem Grund auch immer. Der eine fühlt sich befreit, erleichtert und der andere fühlt sich verdammt und verflucht. Der eine wird geheilt und der andere fühlt sich verletzt. Und mich hat er nicht geheilt. Den oder die hat er geheilt und mich nicht. In der Bibel, der eine Blinde wird sehend und die anderen werden alle blind. Die Heilung des Blinden, die Pharisäer und Schriftgelehrten. So geht es. So geht es. Weil sie anfangen zu kritisieren, wenn der ein Prophet wäre, wüsste, wo der herkommt. Der ist blind. Oder bei der Maria Magdalena in Bethanien, da sie salbt Jesu Füße, da Jesus hat sie lieb und Jesus, der Geist Gottes erfüllt sie und die Dämonen, aus ihr sind 7 Dämonen ausgefahren. Weißt du, und sie ist so happy, sie tut was für Jesus. Und während sie Jesus salbt, fährt der Teufel in Judas, Ischariot. Und Satan erfüllte genau an der gleichen Stelle das Herz von Judas. Und so geht es oft. So geht es oft. So geht es oft. Wenn wir nicht aufpassen, Gott wiegt. Gott zählt nicht. Gott wiegt. Was hätten wir mit dem Geld machen können? Das war der Gedanke vom Judas. Martha hat ihre Seele vernachlässigt. Sie tat viel für Jesus, aber ihre Seele verkümmerte. Durch die ganzen Aktivitäten hat sie die innere Verbindung zum Herrn verloren. Sie war so aktiv. Wie steht es in der Gemeinde am ersten Sendschreiben? Die Gemeinde in Ephesus, eine Urgemeinde noch. Eine wunderbare Gemeinde. Du tust je länger, je mehr. Aber ich habe wieder dich. Die erste Liebe. Wo ist denn die? Die erste Liebe. Wo ist denn die? Die ganzen Aktivitäten. Und so entstehen Gottlose. Gottlose sind nicht, dass sie einfach von Gott weglaufen. Nein, sie leben ohne Gott. Sie tun, sind aktiv, sind im Gottesdienst, zünden die, was weiß ich, alles Mögliche an und drehen alles rum. Aber sie haben keine Verbindung zu Jesus. Keine innere Verbindung zu Jesus. Weißt du, es nützt nicht. Das sage ich jetzt, was auch jetzt weiß ich, jetzt was du halt gepredigt, jetzt werde ich mich auch hinsetzen vorne in der ersten Reihe. Blödsinn. Tu, was er dir sagt. Tu, was er dir sagt. Weißt du, und dann fang an, dich selbst zu fragen, Herr, was ist mit mir los? Was willst du mir sagen? Und Gott hat seine Art und Weise, wie er mit jedem spricht. Dem einen durchs Radio, dem anderen durchs Fernsehen, dem einen durch CD, den anderen durch Internet, den anderen durch die Predigt, so wie hier. Gott redet auf mannigfaltige Art und Weise mit uns. Jetzt hör doch auf zu sagen, Herr, siehst du es nicht? Herr Jesus, siehst du es nicht? Hör doch auf, andere anzuklagen, andere da anzuschuldigen, zu bezichtigen, zu verdammen. Weißt du, sie will Jesus sagen, Jesus, du bist blind für die Situation. Es brennt im Haus. Da ist der Teufel los, die Küche. Und ich brauche Hilfe. Mir hilft niemand. Und das ist nämlich das, wo viele Christen ausbrennen. Burnout ist ein Syndrom. Viele brennen aus, sie tun viel für Jesus und sie sind ausgebrannt. Ausgebrannt. Das ist das Problem von Martha gewesen. Sie wehklagt und stöhnt und seufzt, es fängt und so weiter, Ja, es fängt ganz klein an, aber sie ist ausgebrannt. Der hat keine Verbindung. Genauso wie der ältere Bruder, als der verlorene Sohn nach Hause kommt, der ältere Bruder: Vater, ich tue alle deine Pflicht und mir hast du es nicht gegeben. Das sind die Christen, die Gott nicht braucht. Das sind die Klageweiber. Die sollen sich bekehren. Und die Situation ist: und mir hast du nicht einmal ein Böckchen gegeben. Null Bock. Nicht einmal ein Böckchen. Und was sagt der Vater? Junge, was meines ist auch dein. Du hättest es nehmen können, es gehört dir. Warum hast du nicht von deinen Rechten Gebrauch gemacht in meinem Haus? Was meines, das ist auch dein. Er tat es nicht, er gönnte sich nicht. Ich habe immer deine Pflicht erfüllt. Immer dir gehorsam gewesen. Und sein Leben verkümmerte. Das hat er gar nicht gemerkt. Ihm ist das Lachen vergangen, die Freude untergegangen. Nur schuften, 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 dienen und arbeiten. Martha ist mit ihrer Schwester ganz hart ins Gericht gegangen. Sie quälte sich damit: Herr, merkst du nicht, siehst es nicht. Gott wiegt. Gott wiegt. Er zählt nicht, wie viel Teller du abgewaschen hast und wie viel Buletten du gemacht hast und wie viel Kuchen du gebacken hast und wie viel Kannen Tee du gemacht hast. Da zählte das gar nicht. Nein, er sagt: Was konnte ich an dir tun? Was konnte ich an dir tun? Gott will etwas an uns tun, sonst wären wir müde des ganzen Tuns. Gott will an uns arbeiten, dass wir nicht ausbrennen. Man kann auch für Jesus ausbrennen, und das ist vom Teufel. Immer nur, vielleicht hörst du nur eine Predigt und die verarbeitest du richtig. Und eine Predigt am Sonntag oder am Montag oder wann weiß ich sonst was. Eine Predigt, aber die verarbeitest du und sagst: Herr, du, was ich da gehört habe, das ist mir so schwer umzusetzen. Ich brauche 3 Wochen, 3 Monate, bis ich das umsetze. Verstehst? Also ich muss zuerst mal dieses abhaken. Und erst wenn ich das abgehakt habe, dann kann es mit mir weitergehen. Und oft ist bei mir so. Ich habe manchmal Predigten, die schiebe ich schon, ich glaube, ich habe eine Predigt, die schiebe ich schon 15, 16 Jahre vor mir her. Die will ich predigen, aber weißt du, beim Predigen ist es so, was du predigst, das trifft dich selbst. Und da habe ich Angst. Da habe ich Panik, denn ich bin gemeint. Denn mir, ich weiß, was hier, weißt du, ich komme und sage, das muss ich unbedingt den Leuten sagen. Weißt du, und richtig so. Seid froh, dass ich die Predigt noch nicht gepredigt habe. Das muss man denen so richtig sagen. Aber dann geht's mir genauso wie der Martha. Martha, Martha, Johannes, Johannes. Dann fängt der Herr Jesus mit mir zu diskutieren und sagt: Was machst du? Die sind schon in Ordnung, lass doch die. Die gehen dich gar nichts an. Weißt du, wir sind immer so, als der Herr Jesus dem Petrus sagte, welchen Todes er sterben wird, mit dem Kopf nach unten. Oder jemand anders, wenn du alt bist, wird dich jemand anders gürten. Und dann hat Petrus gehört, das ist okay, hat er verstanden. Aber dann fragt er gleich: Und was ist mit dem? Johannes, der daneben stand. Und was ist mit dem? Dann sagt der Herr Jesus: Wenn ich möchte, dass der lebt, bis ich wiederkomme, das geht dich gar nichts an. Da siehst du, in welche Richtung die Predigt gehen würde. Das geht dich gar nichts an. Weil ich möchte es mal endlich irgendwo, vielleicht meine letzte Predigt als Testament. Nein, ich werde es nicht tun. Das nehme ich mit in die Ewigkeit. Nein, ich sage es euch. Weißt du, man schiebt was vor sich hin. Jesus braucht keine Fans. Er braucht Leute, an denen er was tun kann, die ihm nachfolgen, die ein Teil von ihm geworden sind, die auf seine Stimme hören, die das beste Teil erwählen. Und frag für dich persönlich: Was ist für mich das beste Teil in meinem persönlichen Leben? Und ich sage dir eines: Mehr als Jesus kannst du nicht bekommen. Amen. Mehr als Jesus kannst du nicht bekommen von Gott. Mehr als Jesus kann dir Gott überhaupt nicht geben. Er sagt vielleicht den Heiligen Geist. Nein, ohne Jesus gibt es keinen Heiligen Geist. Mehr als Jesus kannst du von Gott gar nicht erkennen. Jesus sagt: Wer mich sieht, sieht den Vater. Das Höchste, die größte Offenbarung, die ein Mensch je erleben und bekommen kann, ist Jesus und Jesus und nochmals und abermals Jesus. Wer mehr von Gott haben möchte, der muss unbedingt Jesus begegnen. Nicht nur Jesus bedienen, sondern Jesus begegnen. Er Es ist ein Segen, wenn man sich so auf Jesus konzentrieren kann. Jesus sieht, Jesus berührt. Das ist ein großer Segen. Nicht, was die anderen einen über Jesus erzählen. Nein, ich will selbst dabei sein und mir Jesus berühren und zu Jesu Füßen kommen und mich dort hinsetzen und Ruhe endlich mal für meine Seele bekommen zu den Füßen Jesu. Martha, du machst dir viel Arbeit. Und weißt du, was das sind? Tote Werke. Martha ist nur mit toten Werken bedient. Mit Geschirr und Klimbim. Gott wiegt. Gott hat ganz andere Maßstäbe, ganz andere Werte. Seine Waage geht anders. Und es gibt so viel tote Arbeit und toten Dienst für den lieben Gott. In der Kirche, in der Gemeinde, Volk Gottes. Da ist Hektik, Hetze und Stress. Das kann man fast sagen, außer Spesen ist nichts gewesen. Nur Ausgabe, verstehst du? Man bringt und ist aktiv, aber Gott sucht ganz was anderes. Gott sucht das Herz. Ich denke nur, als die Israeliten sich das goldene Kalb da gebastelt haben, das war viel Arbeit. Die Ohrringe runter und die Fingerringe, alles im Pott werfen und schmelzen und dann dieses goldene Kalb machen, das war viel Arbeit. Aber das ist sofort vernichtet worden. Hat sie nicht weitergebracht. Das sind tote Werke, goldene Kälber zu basteln. Tote Werke befriedigen dich nicht und Gott nicht. Tote Werke, die gefallen dem Fleisch, aber nicht Gott, nicht der Ewigkeit. Martha ist hier ein sehr abschreckendes Beispiel. Sie macht viel Wind, viel Wirbel, aber der Heiland will das gar nicht. Der Heiland will das gar nicht. Das sagt, danke, die Maria hier. Maria hat das gute Teil erwählt. Sie ist eine Absteigerin letztendlich. Vielleicht sieht man so aus, Maria, ja. Aber die Martha denkt, ich bin's doch. Vergiss es. Der Dienst Jesu an einem selber. Was konnte der Herr an mir im Lauf der Jahre, der Jahrzehnte tun? Wie bin ich gewachsen? Wie habe ich mich entwickelt? Ich habe vielleicht viele unnötige Sorgen mir gemacht, aber damit habe ich Jesus nicht gedient. Wie war es mit der ersten Liebe? Und genau das ist, Geschwister, was mich bewegt, was Jesus damals an die Gemeinde in Ephesus bewogen hat. Ich habe was gegen dich, die erste Liebe fehlt mir. Die vermisse ich. Das ist alles da, so wie es in der Gemeinde in Ephesus, da ist alles da. Aber habt ihr auch den Heiligen Geist empfangen? Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Da ist die Frage. Weißt du, da ist alles da, aber da fehlt die erste Liebe. Und ich frage mich, was nützt unser ganzes Leben, wenn die Gegenwart Gottes nicht in unserem Leben ist und die Gegenwart Gottes wiegt? Ein Gramm Gegenwart Gottes wiegt mehr in unserem Leben als die ganze Welt. Als die ganzen Schätze dieser Welt. Ein Gramm der Gegenwart Gottes in unserem Leben. Gott sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Jetzt im Petrusbrief weiter zurück. Heiligkeit ist, im Wesen Gottes gleich zu werden. Das ist das Geheimnis der Ewigkeit. Maria blieb in der Gegenwart Gottes. Und das ist, wozu ich dich einladen möchte heute Morgen. Bleib in der Gegenwart Gottes. Bleib in der Gegenwart Gottes. Sie rannte nicht in der Kirche mit einem schlechten Gewissen, wie jetzt hier die Martha. Herr, siehst du es nicht? Du musst vorstellen, da ist Andachtsraum und so weiter und die Küche ist da drüben. Da kommt sie rein. Herr, siehst du es nicht? Und viele rennen in der Kirche nur, um ihren Frust loszuwerden. Schlechtes Gewissen loszuwerden. Aber die Maria, die hat sich gar kein schlechtes Gewissen machen lassen. Sie hört auf den Herrn Jesus, was der sagt. Er hat das letzte Wort, was er sagt. Das ist das Wichtigste. Und was die Martha da erzählt über mich, weißt du, und es ist manchmal schlimm, was Schwestern über die andere Schwester redet oder mancher Bruder über manchen Bruder redet. Das ist manchmal schrecklich. Aber was sagt der Herr dazu? Was sagt der Herr dazu? Leute wissen ganz schnell, was man soll und mal nicht soll. Wo sind unsere Prioritäten in unserem Leben? Ist es der Herr Nummer eins? Oder sind wir voller Wut und Zorn? Mensch, da sitzen sie im Gottesdienst, hören Andacht oder sind Christen und liegen faul im Bett. Nein, ich sage es ja. Und man macht manchmal so Anklagen anderen Christen gegenüber. Die sollen doch mal ihren Hintern bewegen und mal das tun und jenes tun. Die sollten mal Opfer bringen. Aber du weißt gar nicht, weißt du, Dieser Tage kam jemand zu mir, ich konnte einen ganzen Monat nicht im Gottesdienst kommen, weil ich kein Fahrgeld hatte. Verstehst? Und wir wundern uns, warum dies und jenes bei einem ist, warum kommt er nicht? Warum kommt er nicht? Wie heißt es in Jakobus Kapitel 5, Vers 9? Klagt nicht übereinander, sonst muss Gott euch verurteilen. Klagt nicht übereinander, Jakobus 5, Vers 9, sonst muss Gott euch verurteilen. Das passierte genau bei der Martha. Die hat gedacht, jetzt kriegst du Streicheleinheiten von wegen. Es gab keine Streicheleinheiten von Jesus. Martha macht sich Sorgen über weltliche Dinge, über den Küchendienst. Wir können andere Dienste auch nehmen. Jesus fragt, was ist wichtiger, der Küchendienst oder bin ich dir wichtig? Was ist dir wichtiger? Und Jesus fragt einmal in einer Diskussion mit Pharisäern, was ist wichtiger, Altar oder Opfer, Tempel oder Gott, Seele oder der Leib? Was ist wichtiger? Was ist wichtiger? Martha war ausgebrannt, überfordert. Und vielleicht bist du auch irgendwo überfordert in deinem Wesen, deiner Art. Und wir werden ganz schnell ausgelaugt. Tu nur was. Und die ganzen Kräfte schwinden, fließen davon. Und wir kommen in Stress, in frommen Stress. Nichts ist schlimmer und gefährlicher als frommer Stress. Wenn wir anfangen, im Fleisch Gott zu dienen, das ist frommer Stress. Plötzlich überwiegt das Fleischliche, Menschliche in unserem Geistlichen. Da ist nicht mehr das Reich Gottes. Plötzlich kommen wir zu Jesus, Herr, siehst es nicht, der Pastor betet nicht für mich, der Pastor dient mir nicht, der Pastor besucht mich nicht, der Pastor kümmert sich nicht um mich. Dann kommen so diese ganzen Anklagen. Dann entziehen sich die Segnungen Gottes einem. Die ganze übernatürliche Versorgung ist nicht mehr da. Martha sieht nur noch Mangel und Not und Überforderung und dass sie ausgebrannt ist. Sie kommt sich als eine Sklavin vor. Eine Magd, ich muss dienen. Es ist so wichtig, dass wir anfangen, mit in der Gegenwart Jesu zu leben. Gott muss uns dienen. Nicht die Martha. Gott muss uns dienen. Maria hat das gefunden, was sie suchte, Jesus, und war zu seinen Füßen. Und sie hat diese Balance gefunden. Und ich bin überzeugt, vielleicht nach einer halben Stunde hat der Herr zu ihr gesagt, wird zu Maria gesagt haben, du Maria, deine Schwester, die ist fix und fertig, geh mal in die Küche und hilf ihr. Aber jetzt in dieser Diskussion, weißt du, der Herr wird zu seiner Zeit seinen Leuten das sagen, was sie tun sollen und nicht tun sollen. Jetzt geh mal in die Küche und wasch ab. Und vielleicht, ja, aber Herr, ich bin nicht zum Abwaschen berufen, ich bin zum Kochen berufen. Wir möchten alle Köche sein. Aber wer will Abwasch machen oder Aufputz machen und den Müll wegtragen? Und gerade der Weg vom Müllkübel bis zum Mülleimer, das ist der Weg Gottes für dein persönliches Leben. Wenn die Juden auf der Straße einander begegneten, frommen Juden, orthodoxen Juden, also das war in der antiken Welt so und das war in manchen Gruppen, jüdischen Gruppen geblieben, denn die sich gegrüßt haben. Sie haben nicht gesagt, grüß Gott, guten Tag oder hallo oder hi. Sie haben immer gesagt, der Erste, der grüßte, hat gesagt, wie geht es deiner Seele? Wie geht es deiner Seele? Und der gegrüßt wurde, die Antwort war, meiner Seele geht es gut. Das ist der Gruß, den wir auch einander ausrufen sollten und uns selber fragen sollten, wie geht es meiner Seele? Und du solltest sagen, meiner Seele geht es gut. Was nützt es dir der volle Bauch, wenn es deiner Seele nicht gut geht? Wie geht es deiner Seele? Verstehst? Wir sollten mal jetzt Gott die Antwort geben. Wie geht es meiner Seele? Gewogen und so leicht erfunden. Wie geht es deiner Seele? Meiner Seele geht es gut. Kannst du das sagen mit gutem Gewissen? Was nützt es dein dickes Bankkonto, wenn deiner Seele nicht gut geht? Was nützt der ganze Ruhm, die ganze Ehre, wenn deiner Seele nicht gut geht? Was nützt deine ganzen Titel, deine Orden, deine Auszeichnungen, die ganze Schmeichelei, deine ganzen Ehrungen und Ehrerbietungen, wenn es deiner Seele nicht gut geht? Weißt du, die Leute können mir erzählen, was sie wollen. Wenn meine Seele nicht gut geht, sind alles nur Lügner. Ich weiß ganz genau, wie es meiner Seele geht. Da braucht mir niemand was erzählen und vorbeten. Was nützt mir meine Karriere, mein Vergnügen, wenn es meiner Seele nicht gut geht? Wie geht es deiner Seele? Ich denke, wir sollen viel mehr nachdenken. Wie geht es meiner Seele? Was nützt dir die besten Menschen in deiner Umgebung, wenn es deiner Seele schlecht und miserabel geht? wenn du unglücklich bist? Was nützt dir die beste Kirche, die beste Religion, wenn es deiner Seele nicht gut geht? Wir haben eine tolle Gemeinde. Aber wie geht es deiner Seele in der guten Gemeinde? Wie geht es deiner Seele? Wie geht es deiner Seele? Was nützen dir deine ganzen Erfolge, Bruder, Schwester? Voller Kornhaus. Weißt du, Jesus erzählt diese Geschichte nicht umsonst. Er erzählt es Christen, diese Geschichte. Und er war ein Mann, der baute sein Feld an und das Feld trug gut und sein Kornhaus war voll und der baute noch weiter, erweiterte seine Kornhäuser. Und dann sagte der Herr, und deine Seele wird man heute Nacht von dir nehmen. Besser wird es sein, was du bereitet hast. Wie geht es deiner Seele? Du brauchst etwas Unvergängliches, etwas Bleibendes, etwas für deine Seele. Hat deine Seele die Gegenwart Gottes? Weißt du, hier ist der Herr bei mir zu Hause. Der Herr will dabei nicht bei dir im Wohnzimmer sein und nicht im Schlafzimmer sein und nicht in der Küche sein und nicht nur im Flur sein. Der Herr möchte in deinem Herzen sein. Wie geht es deiner Seele? Hast du ihn schon aufgenommen? Peter, da gibt es ein schönes Lied, O selig Haus, das dich aufgenommen hat. Ein altes Lied. So, weil du diese alten Lieder dann manchmal so vorkramst. O selig Haus, das dich aufgenommen hat. O seliger Mensch, das dich aufgenommen hat. Wie geht es deiner Sehnsucht, deiner Seele? Wie geht es deiner Seele? Maria war die Verbitterte. Aber in der Gegenwart Jesu ist die Bitterkeit verflogen. Weißt du, in der Gegenwart Jesu löst sich die Bitterkeit Stück für Stück. Dieses ganze Ungenießbare. Sie bleibt bei Jesus so lange sitzen, bis nichts mehr da ist von der Bitterkeit. Du weißt so, wenn du so mal so bitteren Geschmack mal drin hast im Mund, dann kriegst du gar nicht mehr raus. Du kannst schlucken, was du willst. Dir vor der Nase reiben, was du willst, das geht nicht mehr raus. Und sie möchte so lange bleiben, Herr, ich möchte in deiner Gegenwart bleiben, bis das Ganze verflogen ist, dieser ganze bittere Geschmack. Ich kann mir vorstellen, ich war nicht bei Martha und Maria zu Hause in Bethanien. Ich war zwar in Bethanien, aber ich war bei denen noch nicht zu Hause. Weißt du, vielleicht haben sie sich öfters mal gezankt und gestritten. Was glaubst du, warum der Lazarus gestorben ist? Verstehst du? Also, und vielleicht gab es Gründe. Verstehst du? Vielleicht gab es Gründe. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Du siehst das Element von Martha. Nicht die Maria war's. Die Martha war wieder, die Jesus anklagt. Wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben, wäre ich nicht krank gewesen geworden, wäre ich nicht arm geworden, wäre, was weiß ich. Wie geht es deiner Seele? Wie geht es deiner Seele in der Gegenwart Gottes? Weißt du, da wird's uns wohl, wenn wir zu den Füßen Jesu sitzen, was das auch immer heißt, das musst du richtig definieren, auf der Zunge zergehen lassen. Römer Kapitel 13, Vers 11. Weißt du, es ist so wichtig. Wir haben so viel Entschuldigungen und faule Ausreden, aber es geht um unser Ziel, dass wir unser Ziel erreichen. Römer 13, Vers 11. Macht ernst damit. Macht ernst damit. Um deine Seele. Fang an, dich um deine Seele zu kümmern, Bruder, Schwester. Nicht um die Gemeinde, nicht um den Pastor, nicht um die Schwester, nicht um den Bruder. Fang an, um deine Seele zu kümmern und nicht um deine Gesundheit. Alles ist schön und gut, wir brauchen das alles, aber das ist nicht Nummer eins. Macht ernst. Ihr wisst doch nicht, wann die Stunde geschlagen hat. Es ist für euch Zeit, vom Schlaf aufzustehen, denn der Zeitpunkt unserer endgültigen Rettung ist jetzt näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Und das stimmt. Wir sind der Entrückung, der Wiederkunft Jesu viel näher als je zuvor. Wie geht's deiner Seele? Die Nacht geht zu Ende, bald kommt der Tag Gottes. Wie geht es deiner Seele? Deshalb wollen wir nicht mit Dingen zu tun haben, die aus der Dunkelheit herkommen, der Dunkelheit gehören, sondern wir wollen die Waffen des Lichts anlegen und mit den Waffen des Lichtes kämpfen. Wir wollen leben, wie es zum hellen Tag passt. Und jetzt pass auf, das ist Heiligung. Ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Keine Sauf- und Fressgelagen, keine sexuelle Zügellosigkeit, kein Streit und keine Eifersucht. Wir sind in der Endzeit, Leute. Und es ist Zeit aufzuwachen. Lasst uns Jesus Christus, den Herrn unseres Herzens, lasst uns Jesus Christus, den Herrn, euer ganzes Handeln bestimmen. Macht euch nicht zu Sklaven eurer Wünsche und Triebe. Wir müssen aufhören, Sklaven unserer Wünsche und Triebe werden. Ich muss es haben. Ich muss dort sein. Ich muss es gesehen haben. Hör auf, Sklaven zu sein. Wir können frei sein und doch Sklaven sein. Hier steht's. Die Nacht geht zu Ende, der Tag des Herrn bricht an. Wir haben keine Zeit mehr für fromme Spielereien. Haben wir keine Zeit. Gemeinde muss auf die Vollendung zugehen. Das ist unser Ziel. Die erste Liebe zu Gott wieder erweckt werden. Oh Gott, ich möchte nur Jesus lieben und Jesus und nochmals Jesus und abermals Jesus. Gemeinde ist der Ort, wo Gott sich offenbart mit seiner Gegenwart. Das sind, wo Brüder und Schwestern sind. Das sind komische Kauze alle miteinander. Entschuldigung, Gott vergebe euch. Du bist komisch und ich bin komisch. Wir sind alle komisch. Und deshalb müssen sich die Komischen annehmen. Ja, der eine hat das Handicap, der andere hat jenes Handicap. Wir sind alle komisch. Und jetzt bitte, Heiland, verändere du mich, nicht den anderen. Wir sollen aufhören zu beten, Herr, verändere den anderen, verändere mich. Dass meiner Seele gut geht. Und das ist wahres Beten. Wahres Beten ist nicht Berge versetzen. Wahres Beten ist, verändere mich. Ich komme manchmal, ich habe ein Problem. Manchmal, und ich habe ein Problem. Und ich habe öfters ein Problem. Und wenn ich das Problem vor Gott bringe und so weiter. Und dann sagt der liebe Gott, und jetzt will ich dich verändern. Nicht das Problem, dass du von dem Problem Abstand bekommst. Dass du das Problem nicht mehr zu Herzen nimmst. Dass du dich von diesen Dingen erlöst wirst. Und so werde ich plötzlich erlöst, habe ganz andere Sicht, als wenn ich eine Nacht darüber geschlafen hätte. Und dann gehe ich an die Sache ganz anders ran. Ich bin verändert worden. Und weil ich verändert worden bin, ist auch mein Problem in ganz anderem Licht. Und ich gehe ganz anders ran an der ganzen Geschichte. In der Gegenwart Gottes bleiben. Maria, ihr Teil soll ihr nicht genommen werden. Bei der Maria hat Jesus nicht gesagt, Maria, Maria. Verstehst? Aber bei der Martha. Sie hat das erwählt. Gewogen, gewogen. Gott wiegt unser Inneres und Gott wiegt unser Äußeres. Wenn unser Inneres stimmt, wird auch das Äußere stimmen. Das ist ganz einfach. Wer auf beides achtet, der führt ein ausgewogenes Leben, ein harmonisches Leben, ein gesundes, geistliches Leben. Wer auf beides achtet, auf das Innere und auf das Äußere. Wer nur auf das Äußere achtet, der kommt in die Schieflage. Aber Maria hat auf das Innere geachtet. Und da kommt auch das Innere zum Zug. Oder das Äußere. Weißt du, wenn es innen drin stimmt, stimmt es auch draußen. Dann wissen die Leute ganz genau, wie man sich anzieht, wie man sich benimmt, wie man miteinander redet, wie man miteinander umgeht, wenn es hier drin stimmt. Wenn es hier drin nicht stimmt, dann nützt das ganze fromme Liebe, süße Getue, nützt es alles nicht. Da ist alles nur Heuchelei. Lug und Trug. Aber zuerst mal das Innen drin. Dann weißt du ganz genau, da brauchst du kein Knigge mehr lesen. Dann hast du den Knigge in dir. Das sind diese Verhaltensregeln, für die das nicht wissen. Da musst du auch nicht mal die Bibel lesen. Denn das Gesetz Gottes ist dann in deinem Herzen geschrieben. Gewogen, gewogen und so leicht erfunden. Herr, hilf uns. Hilf uns, dass nicht plötzlich morgens, wenn ich aufwache, in meinem Schlafsaal an der Wand meine Thekel draufsteht. Und ich bin geschockt. Herr, mich hast du gemeint. Das, was den Balsazar betraf, das betrifft dich und mich und uns alle miteinander. Wir nehmen da die heiligen Gefäße und preisen Gott. Halleluja, 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 Halleluja. Und plötzlich sagt Gott, was machst du? Das sind alles gestohlene Gefäße. Geraubte Gefäße aus dem Tempel. Du hast kein Recht. Dir steht es gar nicht zu. Du bist ein Dieb. Und es gibt fromme Diebe. In den Palästen, in den Tempeln, Gemeinden, Kirchen. Und wo auch immer. Und die loben Gott und denken, das ist alles wunderbar. Halleluja, loben Gott. Und plötzlich, mene, mene, Tekel, Ofrasin. Ein Schock. Und manchmal muss auch ein Ruck durch unser Leben gehen. Lass uns aufstehen. Und lass uns Gott die Ehre geben. Gott gebührt alle Ehre, nicht Menschen. Preis dem Herrn. Halleluja. Vater, ich preise dich, dass du an meinem Leben arbeitest. An meinem Leben. Und was du mit anderen machst, ist nicht mein Problem. Ich möchte niemanden anklagen, niemanden beschuldigen wie Martha und sagen, Herr, siehst es nicht. Nein, du siehst alles, aber du sagst nicht alles. Halleluja. Und Herr Jesus, du hilfst uns, die Wahrheit zu erkennen. Und die Wahrheit macht uns frei. Oh, Halleluja. Danke, Jesus, dass du auch heute Morgen Geschwister berührst, die ganz unten sind. Du bringst sie nach oben. Der Heilige Geist bringt uns nach oben, Geschwister. Lasst uns vom Herrn treiben, tragen und führen lassen. Halleluja. Gott wiegt. Gott zählt nicht. Halleluja. Gott schaut nicht auf die Masse, auf die Menge unserer Arbeit, unserer Aktivitäten. Gott schaut auf unser Herz. Und Gott sagt, ich will dein Herz haben. Lass uns zusammen sagen, Herr Jesus, nimm mein Leben. Mach einen Segen daraus. Nicht ich will was tun. Tue du etwas in mir. Wenn ich innen drin verändert werde, dann werde ich wahr. Dann werde ich echt. Dann werde ich brauchbar für dich. Und dann werde ich mein Ziel erreichen. In Jesu Namen. Amen.